Ja, ich freue mich wirklich sehr und habe mich eigentlich auch schon sehr auf diesen Gottesdienst gefreut, ihn mit euch zusammen zu feiern. Und eigentlich haben wir das Thema oder die wichtigste Aussage der Predigt vorhin schon gesungen. Ich finde es immer wieder wunderbar, wie Gott auch da wirklich, ohne dass wir es abgesprochen hätten, zusammenführt. Wenn wir da gesungen haben, ich stehe hier mit erhobenen Händen, weil du dein Leben für mich gabst. Ich stehe hier und gebe mich dir ganz hin, mein König. Dann ist es eigentlich genau das, um was es heute geht in diesem Gottesdienst. Wir sind da immer noch und zum letzten Mal in einer Predigtserie zum Thema Gesund Leben mit dem Untertitel Göttliche Prinzipien für einen ausgewogenen Lifestyle oder Lebensstil. Und gerade wenn wir diesen Untertitel so im Ohr haben, dann klingt das Thema für die heutige Predigt fast wie ein Gegensatz, wenn es nämlich um Hingabe geht. Und ich habe mir erlaubt, dieses Thema noch etwas zu präzisieren, zu radikale Hingabe. Und wenn wir hier radikale Hingabe auf der einen Seite haben und auf der anderen Seite dieses ausgewogenen Lifestyle, dann beißt sich das irgendwie, weil ich glaube, Radikalität ist nicht irgendwie das, was wir jetzt gerade mit Ausgewogenheit in Verbindung setzen. Und doch war mir dieses Thema ganz wichtig und hat mir das Gott auch wirklich aufs Herz gelegt. Nicht als Gegensatz dazu. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Bereiche, wo Ausgewogenheit enorm zentral und entscheidend ist. Gerade diese ganze Corona-Zeit hat mir zum Beispiel gezeigt, dass eine gute Ausgewogenheit zwischen Glauben leben für mich ganz allein und Glauben leben in der Gemeinde ganz, ganz wichtig ist. Wenn du da nicht ausgewogen bist und es nur schaffst, Glauben zu leben, Nachfolge zu leben in der Gemeinde und sobald mal kein Gottesdienst stattfinden kann, bist du völlig aufgeschmissen, weil du gar nicht weißt, wie mache ich das jetzt alleine, dann ist etwas nicht gut. Aber wenn du jetzt unterdessen dich so daran gewöhnt hast, dass eigentlich zu Hause Gottesdienst feiern für dich alleine auch schön ist, dass du die Gemeinde gar nicht mehr vermisst und denkst, okay, das kann ich immer so bleiben, ich bleibe da am besten für mich alleine, da kann ich den Bibeltext lesen, den ich gerade auf dem Herz habe, kann die Lieder singen, die ich toll finde. Ich brauche das alles eigentlich gar nicht, damit Gemeinde und Gemeinschaft und so. Dann stimmt etwas auch nicht. Dann gehst du auch ganz deutlich an dem vorbei, wie Gott in der Bibel Glaube und Nachfolge beschreibt. Und so gibt es noch viele Bereiche, wo diese Ausgewogenheit ein ganz, ganz wichtiges Prinzip darstellt für uns und unser Leben. Und doch ist mir in letzter Zeit gerade wieder dieses Wort radikal, radikaler Glaube, radikale Nachfolge ganz wichtig geworden. Im Bewusstsein, radikal ist ein gefährliches Wort und ich könnte mir vorstellen, viele von euch, wenn sie das Wort radikal hören, dann denken wir an Rechtsradikale und Linksradikale und eingeschlagene Fenster am 1. Mai und an Terroranschläge von radikalen Islamisten, sodass wir vielleicht Mühe haben, diesem Wort radikal etwas Positives abzugewinnen. Und doch bin ich fest davon überzeugt, dass wenn wir eine Stufe zurückgehen und überlegen, was ist so die Grundlage für dieses gesunde Leben, für dieses ausgewogene Leben, was ist so die Basis davon, dann kommen wir, glaube ich, nicht daran vorbei, uns bewusst zu machen, dass es hier um Nachfolge geht, um Hingabe geht. Und dass Hingabe, Nachfolge, ein Leben mit Jesus letztlich doch nur radikal, ganz, hundertprozentig gedacht werden kann. Und eben nicht ausgewogen, so ein bisschen Nachfolge schon, aber dann auch noch ein bisschen anderes und so, das funktioniert nicht. Und eigentlich ist das Wort radikal auch ein ganz schönes Wort, weil in dem Wort radikal steckt das kommt vom griechischen Radix und alle Mathematiker unter euch wissen jetzt, was das heißt, oder Radix, Wurzel, Wurzel ziehen und so, das heißt, radikal ist eigentlich nur verwurzelt. radikal in etwas drin stehen. Das heißt nur einfach, ich weiß, wo meine Wurzeln sind. Und jemand, der radikal lebt, ist mit seinem ganzen Menschsein, mit seiner ganzen Identität in irgendetwas drin verwurzelt. Sei das in einem politischen Anliegen, sei es irgendwie in einem Sportverein, dem er sein ganzes Leben geweiht hat, oder sei es eben zum Beispiel jetzt auch in Jesus Christus. Radikal heißt eigentlich nur, mein ganzes Leben, die ganzen Lebenswurzeln sind ausschließlich in Jesus verankert und nirgendwo sonst. Und gerade wenn wir von Weihnachten herkommen, dann müssen wir uns bewusst sein, dass Weihnachten ein unglaublich radikales Fest ist. Weil es uns bewusst macht, dass dieser große Gott Mensch geworden ist, und zwar ganz Mensch. Zu 100% Mensch, obwohl er zu 100% Gott geblieben ist. Und für mich gibt es keinen Gegenstand, der diese Radikalität von Weihnachten zum Ausdruck bringt, als dieser hier. Ich habe euch da mal eine Windel mitgebracht. Und wir lesen in der Weihnachtsgeschichte so oft, Jahr für Jahr, und sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, und ja, das gehört uns, das ist so vertraut, das gehört zur Weihnachtsromantik irgendwie mit dazu, oder? Dieses Kind in der Krippe und mit Windeln und so. Aber wir sind uns oft, oder zumindest ich bin mir oft gar nicht so bewusst, was für ein radikaler Gegenstand eigentlich diese Windeln sind. Weil Jesus wurde in Windeln gewickelt, und ich bin mir ganz, ganz sicher, diese Windeln waren auch bei Jesus nicht nur Dekoration. Er hat sie gebraucht. Er hat das gemacht, was jedes Kind mit Windeln macht, nämlich vollgekackt. Und jetzt musst du dir das mal vorstellen, oder? Der große Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, von dem wir lesen, dass er allmächtig ist und allgegenwärtig und allwissend, von dem wir wissen, dass er Tote auferweckt und Kranke gesund macht, von dem Gott, dem wir wissen, dass für ihn nichts unmöglich ist, von diesem Gott lesen wir, dass er in Windeln gewickelt wurde und diese Windeln vollgekackt hat. Ich würde mich nicht getrauen, das zu sagen, weil ich es gotteslästerlich fände, wenn ich nicht wüsste, dass das der Wahrheit entspricht, dass Gott in Windeln liegt und sie vollkackt. Ich kann mich erinnern, dass ich während meinem Theologiestudium auch das Fach Philosophie hatte. Und einmal kurz vor Weihnachten kam unser Philosophiedozent und hat uns gesagt, dass wir uns schon bewusst sein müssen, dass jetzt rein philosophisch betrachtet Weihnachten das größte Fest ist für uns Christen. Und zwar einfach deshalb, weil es zum Beispiel für die Griechen, die ja ganz, ganz große Philosophen waren, es völlig undenkbar gewesen wäre, dass einer von ihren Göttern freiwillig Mensch geworden wäre. Und dann müssen wir uns auch bewusst sein, diese Götter der Griechen, die waren ja längstens nicht so mächtig und so vollkommen und so heilig wie unser Gott. Die hatten eine sehr begrenzte Macht und kommen manchmal sehr menschlich daher mit allen menschlichen Gefühlen und Eifersucht und Liebesdramen und alles Mögliche und so. Aber sie waren unsterblich. Und sie hatten teilweise so ein bisschen zusätzliche Fähigkeiten, oder? Der eine konnte über das Meer herrschen, der andere hatte die Macht über die Liebe und so weiter. Weit davon entfernt, allmächtig zu sein, und trotzdem wäre es keinem von diesen Göttern eingefallen, freiwillig Mensch zu werden, freiwillig die Unsterblichkeit aufzugeben, freiwillig sich dieses Menschliche anzutun und dabei auf all diese göttlichen Privilegien zu verzichten. Wenn wir uns das vorstellen können, dass Gott uns Menschen tatsächlich so sehr liebt, dass er sagt, und ich mache das, ich werde Mensch, ich tue mir das alles an, ich tue mir sogar die Windeln an und demütige mich so weit, dass ich nicht so schade bin, total angewiesen zu sein auf meine Mutter, die mir die Windeln wechselt, wenn sie voll sind. Wenn wir uns das vorstellen können, dann ist plötzlich auch der Weg zum Kreuz dann nicht mehr so weit. Dass dieser Gott, der freiwillig Mensch geworden ist, zu 100% Mensch geworden ist, diesen radikalen Weg zu Ende ging und gesagt hat, und jetzt gebe ich auch mein Leben für die Menschen. Weil sie nur so befreit und erlöst werden können, weil nur so wiederhergestellt werden kann, was durch die Menschen kaputt gegangen ist. Wir brauchen als Menschen Erlösung, Erlösung von Sünden, Erlösung in unseren Beziehungen, Erlösung von unserem Egoismus, von Lieblosigkeit, von Gleichgültigkeit, von so vielem. Und der einzige Weg zu dieser Erlösung, das waren die Windeln und das war das Kreuz und das war letztlich dann auch die Auferstehung. Das alles gehört zusammen. Und von daher wünsche ich mir und uns wirklich, dass uns Weihnachten wieder neu ins Staunen gebracht hat über diese Liebe und Demut von unserem großen Gott, der allmächtig ist, der alles kann und dem du und ich so viel bedeuten, dass er gesagt hat, und ich mache das, ich gehe da runter zu diesen Menschen und werde selbst ein Mensch zu 100%. Dass wir wieder neu gestaunt haben über die Radikalität dieser Hingabe, die Gott uns vorgelebt hat. Und das alles, was Jesus und der Vater letztlich für uns getan haben, das alles können wir uns nicht verdienen. Das können wir uns nur schenken lassen. Aber es ist mir auch wichtig geworden, uns bewusst zu machen, dass Gnade sehr viel größer ist als das, was wir uns vielleicht manchmal vorstellen. Gnade umfasst eben nicht nur, dass Gott uns all das schenkt, was ich gesagt habe, dass er Mensch geworden ist und dass wir das jetzt nur anzunehmen brauchen. Und dann haben wir Vergebung und Wiederherstellung und Freiheit und Liebe und das ewige Leben obendrein. Gnade umfasst eben nicht nur das, was Gott für uns getan hat, sondern Gnade schließt eben auch unbedingt mit ein, was Gott in uns tut. Dass er uns zu neuen Menschen macht, dass er unseren Charakter verändert beispielsweise, dass er das in unserem Menschsein in Ordnung bringt, was sich nicht mit seinem Schöpfungsplan, mit seiner Heiligkeit verträgt. Gnade ist so viel größer, als wir uns manchmal vorstellen. Und Gnade ist es letztlich auch, die uns dazu befähigt, angemessen auf das zu antworten, was Gott für uns getan hat. Wir betonen so oft, dass es letztlich unser freier Wille ist, ob wir uns für oder gegen Jesus entscheiden. Und das stimmt irgendwo auch und irgendwo aber auch wieder nicht, weil auch das ist letztlich Gnade, wenn Gott nicht dein Herz berührt hätte. Und irgendwo die Bereitschaft und den Glauben in dein Herz gelegt hätte, dass das stimmt, was dir gesagt worden ist, dass Jesus das alles für dich getan hat, dass das Wahrheit ist, dass Gott dich wirklich liebt. Du wärst nicht hier und du hättest das nicht auch vor Gott festmachen können. Es ist letztlich Gottes Gnade, die uns befähigt hat, Ja zu sagen zu ihm, zum Geschenk, das er in Jesus uns gemacht hat. Und letztlich ist es die Gnade Gottes, die uns befähigt, auf dieses radikale Geschenk, das wir erhalten haben, auch mit der gebotenen Radikalität zu antworten. Ich glaube tatsächlich, dass die einzige angemessene Antwort auf die Radikalität von Gott, die er uns in Jesus gezeigt hat, ist, dass wir selber radikal uns selbst ihm hingeben und ihm unser Leben zur Verfügung stellen. Jesus hat uns sein ganzes Leben geschenkt. Er hat es uns geschenkt. Und trotzdem wünscht er sich von dir und mir nichts weniger, als dass wir ihm als Antwort darauf unser Leben ihm ebenso radikal schenken und hinlegen. Im Wissen darum, wir können es nicht aus uns heraus, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes. Aber er möchte, dass wir das tun. Nicht, dass wir uns jetzt dadurch nachteilig das verdienen, was Gott für uns getan hat. Diese Radikalität, die Gott von uns erwartet, ist nicht irgendwie so das Kleingedruckte auf der Packung, dass wir dann nachteilig lesen und plötzlich merken, oh Mist, jetzt kostet mich ja das doch noch was. Ja, wenn mir Gott das von Anfang an gesagt hätte, dann hätte ich es vielleicht gar nicht gemacht. Sondern diese Radikalität ist eigentlich nur die Haltung, in der wir überhaupt empfangen können, was Gott uns zugedacht hat und schenken will. Wenn wir vorhin gesungen haben, dass Gott uns ein neuer Mensch gemacht hat, dass sein Blut durch unsere Adern fließt, dass wir sein Kind sind und nicht mehr Sklave der Sünde und so weiter, das alles ist ein Geschenk von ihm an uns. Aber damit dieses Geschenk wirklich wirksam werden kann in unserem Leben, braucht es letztlich auch unsere Bereitschaft, wirklich zu Gott zu kommen und sagen, Herr, und da ist unser Leben, da ist mein Leben, nimm es. Ich gebe es dir ganz hin und ich behalte nichts mehr zurück. Sonst wird das irgendwie immer unbefriedigend und Stückwerk bleiben. Und das wird dann uns irgendwo nicht zufriedenstellen. Und das ist auch nicht das, was sich Gott vorgestellt hat. Nachfolge, und da werden wir gleich noch ein bisschen deutlicher darauf zu sprechen kommen, ist etwas, das wir uns nur ganz oder gar nicht vorstellen können. Das ist mit so vielen anderen Dingen. Wenn du zum Beispiel Theater spielen willst, dann musst du dich ganz mit dieser Rolle identifizieren. Wenn du nur so ein bisschen versuchst, ja okay, ich spiele jetzt der böse Räuber und so ein bisschen versuche ich mich ein bisschen reinzudenken, aber so ganz der böse Räuber sein will ich dann doch nicht. Dann werden das die Zuschauer merken, es kommt nicht glaubwürdig rüber und das wird dich selbst nicht befriedigen. Du stehst dann da auf der Bühne als jemand, der einen bösen Räuber spielen will, aber nicht diesen bösen Räuber wirklich verkörpert. Weil du dich nicht gewagt hast, dich radikal mit dieser Figur, mit dieser Rolle zu identifizieren. Zu Beginn dieses Go-Fried-Schuljahrs sind wir mit unseren Studenten abseilen gegangen. Und als wir das gemacht haben, hat wirklich dieser Bergführer, der das gemacht hat, jedem gesagt, hey, und ihr müsst jetzt wirklich diesem Seil vertrauen. Ihr müsst euch jetzt ganz in dieses Seil reinhängen. So ein bisschen auf dieses Seil vertrauen, aber gleichzeitig noch alles selbst im Griff haben zu wollen, das funktioniert dann dort nicht mehr. Du musst dann wirklich an diesen Punkt kommen, wo du sagst, und jetzt weiß ich und vertraue ich einfach, dieses Seil hält mich und ich liege es da wirklich völlig rein. Und lass mich davon tragen und versuche es nicht noch irgendwie selbst auch ein bisschen zu steuern. Die Gnade Gottes kann in unserem Leben letztlich nur wirklich ihre volle Wirkung entfalten, wenn wir bereit sind, uns ihm radikal hinzugeben. Ihm nachzufolgen, ich habe es schon gesagt, können wir uns eigentlich nicht radikal genug vorstellen. Wir zahlen einen hohen Preis dafür. Und doch habe ich erlebt, und ich hoffe, ihr alle auch, dass es sich lohnt, dass es sich wirklich lohnt, diesen Preis zu bezahlen, der nicht kleiner ist als mich selbst, Gott ganz hinzugeben, mit allem, was ich habe und bin. Und wenn wir so in die Bibel schauen, dann merken wir, die Bibel unterstreicht das wirklich, oder sogar konkreter gesagt, Jesus selbst unterstreicht das, was ich gesagt habe. Nur ein paar Zitate aus der Bibel, wenn Jesus da sagt, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Das ist radikal. Als jemand ihm nachfolgen wollte, hat Jesus zu ihm gesagt, denk einfach dran, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Du entscheidest dich für ein unsicheres Leben, wenn du mir nachfolgst. Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh und verkündige die Botschaft vom Reich Gottes, hat er einem anderen Menschen gesagt. Und wieder einem anderen hat er gesagt, wer die Hand an den Pflug legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Und so weiter. Wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen. Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben, sonst kann er nicht mein Jünger sein. Und ich habe jetzt bewusst noch eine harmlose Übersetzung gewählt, wenn es hier heißt zurückstellen, weil ich steht hier das Wort hassen, aber eigentlich sagt Jesus, er muss Vater, Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern hassen. Das heißt natürlich schon nicht, dass er jetzt irgendwie da voller Hass irgendwie auf seine Eltern sein müsste, aber das heißt einfach wirklich, dass auch die Eltern und die Geschwister und Ehepartner nichts sein darf, was wirklich auch nur annähernd so wichtig sein kann wie Jesus. Dass Jesus über allem stehen muss. Und dann so fast durch die Krönung, darum kann auch keiner von euch mein Jünger sein, wenn er sich nicht von allem trennt, was er hat. Also viel radikaler hätte Jesus das nicht formulieren können. Sogar eure Eltern und Geschwister, eure Verwandten und eure Freunde werden euch verraten und manche von euch wird man töten. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Menschen gehasst werden. Das sind schöne Aussichten. Aber Jesus nimmt da kein Blatt vor den Mund. Und selbst im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, lesen wir Sätze wie: Ich weiß, wie du lebst, Jesus, über die Gemeinde in Laodicea. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist, wenn du doch das eine oder das andere wärst. Aber weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Also gerade wenn wir das lesen, merken wir wirklich, Jesus meint es ernst. Nachfolge, das geht nicht lauwarm. Entweder kalt, also gar nicht, oder heiß, also 100%. Und das waren jetzt nur ein paar wenige Stellen. Ich habe gerade in letzter Zeit wieder mal die Bibel ganz durchgelesen und habe also noch nicht vor so langer Zeit zum Beispiel die Paulusbriefe gelesen. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich war schon mehr als einmal getroffen, zum Beispiel zu sehen, wie oft Paulus fast in jedem Brief, zumindest mit einem kurzen Satz, vor der Habgier warnt, davor warnt, nach Besitz zu streben. Und ich erachte mich jetzt nicht als einen besonders materialistischen Menschen, überhaupt nicht. Und trotzdem merke ich, wie sehr mich das trotzdem irgendwo getroffen hat, weil ich merke, hey, so ganz fern ist mir das auch nicht, etwas haben zu wollen, irgendwie noch mehr besitzen zu wollen, noch mehr in meinem Leben an Sachen, an Büchern, an tollen Dingen irgendwie, ja, mir ansammeln zu wollen, an tollen Erfahrungen, Erlebnissen auch irgendwie. Da sagt dann Paulus dann zum Teil schon klar, hütet euch vor der Habgier, denn ein Habgieriger wird das Reich Gottes nicht sehen oder so ähnlich. Und ich weiß, wenn wir dann über solche Texte wie die ich vorhin euch gezeigt habe, predigen, dann machen wir das dann oft so, dass wir dann, ich sage es mal etwas böse, diese Schärfe der Texte wegtheologisieren. Und am Schluss sind sie dann nicht mehr ganz so schlimm. Am Schluss irgendwie haben sie das Gefühl, ja, Jesus hat es dann natürlich nicht ganz so gemeint, wie er es gesagt hat. Das klingt jetzt alles ein bisschen übertrieben. Heilig hat das eigentlich viel harmloser gemeint und wir machen das schon gut und so. Aber was macht uns da so sicher, dass wenn Jesus solche radikalen Sätze sagt, er sie nicht auch ganz so radikal gemeint hat, wie er sie gesagt hat? Und wenn ich jetzt da so lange über das gepredigt habe bis jetzt, dann nicht, um euch irgendwie Angst zu machen und euch alle dazu zu bringen, dass ihr Jesus absagt, weil er sagt, das ist mir alles zu viel. Überhaupt nicht. Ich glaube wirklich von Herzen und habe das auch erlebt, dass sich es tausendfach lohnt, Jesus nachzufolgen. Und ihm dafür unser ganzes Leben hinzulegen und ihm zu geben, ihm zu schenken. Aber es ist mir wieder neu bewusst geworden in den letzten Monaten, wie wichtig es mir ist, das auch wirklich zu tun. Immer wieder neu zu sagen, Herr, und nimm mein Leben. Es gehört dir. Ich bin so dankbar für das, was du getan hast. Immer im Bewusstsein, wie ich schon gesagt habe, diese Radikalität ist eine Frucht der Gnade und des Wirkens Gottes. Wir schaffen das nicht aus eigener Kraft, das ist klar. Ich glaube, dass wir manchmal, gerade auch als Christen hier in der Schweiz, das Problem haben, dass wir Glaube an Jesus und Nachfolge trennen. Und so tun, als wären das wie zwei verschiedene Dinge. Als ging es zunächst mal darum, dass ein Mensch Jesus in sein Leben aufnimmt, irgendein Lebensübergabegebet spricht und dann hat er mal so den Himmel auf safe, oder? Dann ist er mal gerettet und dann weiß, wo er hinkommt und dann hat er mal die Gnade, die Vergebung empfangen von Gott. Und dann, wenn du dann ein ganz Hardcore-Mensch bist, dann folgst du dann auch Jesus noch nach und dann machst du es dann wirklich so eben 100%. Als könnten wir unterscheiden zwischen einem, ich sage es mal etwas salopp, normalen Glauben an Jesus, der einfach so das annimmt, was Jesus für dich getan hat und dann fröhlich sein Leben weiterlebt, und dann einem radikal hingegebenen Jünger Jesu, der dann wirklich bei Jesus ist, mit Jesus vorangeht, das tut, was Jesus sagt, radikal gehorsam ist, Jesus radikal das Leben gegeben hat. Aber wenn wir die Bibel lesen, dann merken wir, Jesus redet hier nicht von zwei Dingen, die wir voneinander trennen könnten, sondern es ist eine Sache. Jesus wollte immer, dass wir seine Jünger sind. Der Missionsbefehl ist kein Befehl, dass wir, oder kein Auftrag, dass wir dazu uns darum bemühen, dass möglichst viele Menschen ihr Leben Jesus übergeben, allein. Dort heißt es, mache zu Jüngern, mache zu Nachfolgern. Macht Menschen zu Menschen, die bereit sind, ihr Leben Jesus zu geben, damit er in ihnen leben kann und damit alle diese wunderbaren Verheißungen, die Gott gibt, Realität werden können. Ich erinnere mich, dass wir vor ein paar Jahren in unserer Region im Emmental sogenannte Wow God Days gemacht haben. Das ist so eine Jugendevangelisation, 3 Abende. Und das war eine ganz, ganz tolle Sache und ich würde das wieder machen. Aber etwas würde ich unterdessen ändern. Wir haben dort sehr, sehr einladend über das Evangelium gepredigt und das ist ja auch gut so, das denke ich, das sollte man, das muss man tun. Wir haben diesen jungen Leuten 3 Abende lang wirklich erzählt, was es ihnen bringt, salopp gesagt, wenn sie Jesus annehmen, dass er sie liebt, dass er bei ihnen ist, dass er sie tröstet, wenn sie sich alleine fühlen, dass er ihre Schmerzen kennt und dass er Heilung schenkt, dass er helfen kann in Schwierigkeiten, dass er der Arzt sein will. All das Gute, was wir mit Jesus bekommen. Aber rückblickend würde ich sagen, wir haben ihnen zu wenig gesagt, welchen Preis es sie kostet. Dass es sie nämlich ihr ganzes Leben kostet. Dass sie sich das alles nicht einfach abholen können als Zuckerglasur auf ihrem Leben, sondern dass sie selbst mit ihrem Leben dafür bezahlen, das Geschenk zu bekommen, weil nämlich von nun an nicht mehr sie leben, sondern Jesus in ihnen lebt. Ich bin überzeugt, dass Gott ihnen das schon auch noch nachteilig bewusst machen konnte, aber vielleicht wäre es doch fairer gewesen, ihnen gleich von Anfang an zu zeigen, hey, es hat wie 2 Seiten. Du wirst absolut der Gesegnete sein und du wirst es nie bereuen, never, wirklich nicht. Aber sei dir trotzdem bewusst, es kostet dich etwas. Es kostet dich dein Leben. Ich finde es so wichtig, dass wir uns alle diese Verheißungen in der Bibel immer wieder durchlesen, in denen Jesus kommt und eben sagt, dass er unser Vater ist und wir seine Kinder. Dass er uns sendet und sagt, hey, die gleichen Wunder, die ich, Jesus, getan habe, werdet ihr auch tun und sogar noch Größeres. Es gibt so viele wunderbare Verheißungen in der Bibel und es ist so wichtig, dass wir die lesen und verinnerlicht haben. Aber es ist auch wichtig, dass wir uns bewusst machen, der Weg dorthin führt nicht an einer radikalen Hingabe an Jesus vorbei. Wir können das nicht bekommen, so mit halbem Herzen, mit einem halben Ja zu Jesus, indem wir ihm vielleicht nur einzelne Lebensbereiche geben und andere für uns behalten. Ich weiß, das kommt jetzt nicht besonders einladend daher vielleicht für einen Menschen der Postmoderne, der sich so gewöhnt ist, eben so dieses beschauliche Leben zu leben, so zwischen Beruf und Sportverein und Hobbys und Familie und dem Männerchor und was auch immer, was da noch dazugehört. Gut, Männerchor vielleicht nicht mehr heute, aber... Und dann sich bewusst zu machen, hey, dass all das gut sein mag, aber dass ich all das letztlich Gott radikal hingeben muss, um mich dann von ihm leiten zu lassen, was ihm wichtig ist für mein Leben. Und es kann da gut sein, dass er mir vieles wieder zurückgibt und sagt, hey, es ist völlig okay, bleib du in diesem Sportverein drin und sei du da ein Licht für mich. Ich möchte nicht so verstanden wissen, dass es darum geht, dass du jetzt gleich heute deinen Job kündigst und alle Vereine verlässt und einfach sagst, nur noch für Jesus. Jesus will, dass du in die Welt hinausgehst. Aber er ist der, der dir vorangeht und er ist der, dem dein Leben gehört. Und er ist der, der dir sagen darf, was du tun sollst und was nicht. Und es ist gut, dass er das sagt, weil das, was Gott will, das ist das Beste für dich und für mich. Auch wenn es uns vielleicht am Anfang schräg einfährt und wir denken, nee, das will ich jetzt aber überhaupt nicht. Ich bin immer zurückhaltend zu sagen, ja, Gott will eh nichts von dir, was du nicht willst. Ich habe schon erlebt, dass Gott von mir Dinge wollte, die ich wirklich nicht wollte und auf die ich keine Lust hatte. Aber rückblickend habe ich gemerkt, es war gut. Und es war besser, als wenn ich meinen eigenen Willen durchgezogen hätte. Gott ist gut. Und in allem, was er tut, ist er gut. Und in allem, was er von uns verlangt, ist er auch gut. Und gerade wenn wir das Vertrauen haben, dann ist es die logischste Sache der Welt zu sagen, Jesus, und jetzt nimm mein Leben. Und zwar wirklich ganz. Aber ich will dafür sehen, dass alle diese Verheißungen, die du schenkst in deinem Wort, dass die wahr werden, dass die Realität werden, auch in meinem Leben. Dass du auch durch mein Leben Kranke heilst, Tote auferwächst, Menschen zu dir führst, dass ich immer wieder bewusst sein darf, dass ich dein Kind bin, Vater im Himmel. Dass ich erleben darf, wie auch in meinem Leben all diese Dinge, die noch nicht frei sind, wo ich noch gefangen bin in Süchten oder in Dingen, wo ich einfach nicht rauskomme, dass ich da in diese Freiheit komme, die du verheißen hast in deinem Wort. Was heißt das für uns? Was heißt das für mich? Das heißt für mich, dass ich immer wieder mir bewusst machen will, dass mein Leben und damit alles, was ich habe oder zu haben glaube, Jesus gehört. Dass ich mir immer wieder bewusst bin, dass mein Geld eigentlich gar nicht mein Geld ist, sondern dass es Jesus gehört. Und zwar nicht nur die 10%, von denen wir so oft reden, sondern alles. Dass all mein Geld, egal ob ich viel oder wenig habe, Jesus gehört, dass ich es verwalten darf, natürlich, aber dass ich das tun will, so wie er das möchte, wie er es mir aufs Herz legt. Dass meine Zeit nicht mehr meine Zeit ist, sondern dass sie Gott gehört und dass er damit tun darf, was er will. Dass meine Gaben und Fähigkeiten nicht mehr meine Gaben und Fähigkeiten sind, sondern Dinge, die Gott mir geschenkt hat. und dir brauchen will, zu seiner Ehre. Und ja, dass sein Reich weiter Gestalt annehmen kann, zur Ehre seiner Herrlichkeit. Dass meine Rechte und mein guter Ruf nicht mehr das Wichtigste ist, sondern dass ich weiß, Jesus, du bist mir das Wichtigste. Und dann ist es mir egal, was Leute von mir denken. Und hey, das sagt sich so leicht, es ist mir egal, was Leute von mir denken, aber ich war gerade vor einer Woche auf einem Straßeneinsatz und da war es mir plötzlich überhaupt nicht mehr egal, was Leute von mir denken. Hier auf der Kanzel ist es mir schon egal, aber sobald ich in einem Alltag drin bin, bin ich so schnell wieder darin zu denken, ach Mensch, aber der, jetzt hat er wieder Nein gesagt und wie muss ich es machen, damit ich gut ankomme und so. Das ist gar nicht das Thema, dass ich gut ankomme. Es ist nicht wichtig, was Menschen von mir denken. Aber wie oft muss ich mir das immer und immer wieder sagen? Mein Leben Jesus zu geben, das war eine einmalige Entscheidung. Und doch muss ich mir sie immer wieder neu bewusst machen. Ich möchte gerne aufhören mit zwei biblischen Beispielen und einem persönlichen. In der Bibel lesen wir diese Geschichte an Weihnachten von Simeon und von Hanna, von zwei Personen. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war rechtschaffen, richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe für Israel. Der Heilige Geist ruhte auf ihm und durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen hatte. Simeon hat eine Verheißung bekommen. Und an der hielt er fest, Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr. Vom Geist geleitet war er an jenem Tag in den Tempel gekommen, als nun Jesu Eltern das Kind hereinbrachten und mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme, pries Gott und sagte, Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Ein Mann, hingegeben an Gottes Wort, hingegeben an Gottes Verheißungen, der erleben durfte, dass Gott seine Verheißungen wahrgemacht hat, dass Gott seine Treue in Anführungszeichen belohnt hat. Und ebenso sehe die Prophetin Hanna. In Jerusalem lebte damals auch eine Prophetin namens Hanna, eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon sehr alt. Nach 7-jähriger Ehe war ihr Mann gestorben, sie war Witwe geblieben und war nun 84 Jahre alt. Sie verbrachte ihre ganze Zeit im Tempel und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Auch sie trat jetzt zu Josef und Maria. Voller Dank pries sie Gott und zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten, sprach sie über dieses Kind. Ja, das lesen wir so schnell, aber überlegen wir uns mal, diese Hanna, über 80, war nur 7 Jahre verheiratet. Das heißt, das müssen 40, 50 Jahre gewesen sein, die sie im Tempel verbracht hat. In der Gegenwart Gottes, weil ihr das wichtiger war als alles andere. War sie da, Tag für Tag, Nacht für Nacht, hat gebetet, hat gefastet, hat gedient und hat diesen wunderbaren Moment erlebt, dass sie Gottes Sohn in ihren Händen halten durfte und sehen durfte, auf was sie so lange gewartet hat. Aufhören möchte ich mit einem persönlichen Beispiel. Ich hatte Anfang November einen Donnerstagabend, wo ich mit Conny so geredet habe. Und Conny hat mich konfrontiert, also meine Frau hat mich konfrontiert mit einem Punkt, der mir unangenehm war, nämlich, dass ich etwas versprochen hatte, das ich dann nicht erfüllt oder nicht gehalten habe. Und das hat mich sehr getroffen und hat in mir vieles ausgelöst an Selbstzweifel, an Selbstverachtung, an Minderwertigkeit. Ich habe irgendwie gedacht, ich kriege es nie auf die Reihe. Da war plötzlich so ein ganzer Schwall da von Dingen, die ich nicht erklären konnte. Ich fühlte mich so unfähig, so unnütz irgendwie auch, als jemand, der es doch schon über 40 ist und es nicht auf die Reihe bekommt, der Pastor ist, der in einer Jüngerschaftsschule mitarbeitet, der eigentlich alles wissen müsste, alles irgendwie doch perfekt umsetzen könnte und der irgendwie so nichts begriffen hat. Wir haben das dann an diesem Abend Gott gesagt und dann am nächsten Tag hatte ich ohnehin vor, wandern zu gehen. Und ich hatte von Anfang an einen wirklich guten Tag, habe erlebt, dass Gott bei mir ist, konnte über die Dinge noch einmal nachdenken, sie mit Gott bewegen, sie mit Gott auch in Ordnung bringen. Ich war so in dieser einsamen Gegend, irgendwo zwischen Wattland und Wallis unterwegs, war gerade so am Beten und da komme ich an einem Stein vorbei, an diesem nämlich. Und als ich etwas näher kam, habe ich das da gesehen. Nicht besonders schön vielleicht, aber mich hat es in dem Moment berührt. Gott hat das in dem Moment wirklich gebraucht, um mir bewusst zu machen, hey, ich bin bei dir. Und ich sage ja zu dir. Jetzt in dieser Pampa zwischen Wattland und Wallis, in dieser einsamen Gegend, sage ich ja zu dir. Und ich stehe zu meiner Verheißung, ich habe dich lieb und du bist mein Kind. Und er hat mir all dieses wieder in Erinnerung gerufen. Aber in dem Moment habe ich wie gemerkt, dass ich noch etwas anderes tun will. Dass es wie logisch ist, nach diesem wunderbaren Erlebnis, nach dieser Gnade, die mir Gott geschenkt hat, dass es wie logisch ist, vor diesem Stein auf die Knie zu gehen, so quasi vor Jesus auf die Knie zu gehen und ihm zu sagen, Jesus, und ich gebe dir mein Leben wieder neu. Es gibt so vieles, was ich bis jetzt nicht auf die Reihe bekommen habe und mir so sehr wünsche, es auf die Reihe zu bekommen. Alleine schaffe ich es nicht, aber mit dir zusammen werde ich es schaffen und deshalb gebe ich dir mein Leben. Mach du es wirklich neu. Und ich habe erlebt, dass in diesem Moment wirklich auch sich etwas verändert hat in meinem Leben. Nicht so, dass es jetzt zu einem Selbstläufer geworden wäre und das alles einfach nur in Butter wäre. Ich muss mich immer wieder dafür entscheiden und immer wieder auch an dem festhalten, manchmal auch darum kämpfen, was Jesus mir gegeben hat. Aber ich bin Gott unendlich dankbar für diese Erfahrung, für dieses Ja, das er mir in dem Moment geschenkt hat und für dieses Ja, das ich ihm in dem Moment auch wieder schenken konnte. Vater, und ich danke dir wirklich so von Herzen für diese Radikalität, für diese Entschlossenheit, mit der du diesen Weg gegangen bist. Ich danke dir, Jesus, dass du wirklich Mensch geworden bist, durch und durch, dass dir die Windeln nicht zu schade waren, dass dir das Kreuz nicht zu viel war, dass du es auf dich genommen hast, für uns, für mich, für jeden von uns ganz persönlich. Und ich kann wirklich nur staunen über diese Radikalität, die du hier vorgelebt hast. Und Herr, ich will darauf antworten und dir sagen, mein Leben soll dir radikal gehören, ganz. Es gibt nichts, was ich dir zurückhalten will. Und dort, wo ich das versagen kann, aber ich merke, dass ich es irgendwie noch nicht schaffe, das auch zu leben, Herr, gerade dort bete ich dich wirklich, dass du kommst, Heiliger Geist, und das in mir wirkst. Dass ich einfach alles wirklich loslassen kann und es dir hinlegen kann und sagen kann, nimm du es. Es gehört dir. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das hat Paulus gesagt und das möchte auch ich wirklich heute sagen zu dir, Jesus. Nicht mehr ich lebe, sondern du lebst in mir. Mein Leben gehört dir. Alles, was ich habe, was ich bin, was ich kann, was mir wichtig ist, meine Träume, meine Vorstellungen, meine Wünsche, meine Bedürfnisse, ich gebe sie dir, Jesus. Und ich wünsche mir so sehr, dass du mein Leben nimmst und etwas daraus machst, was herrlich und schön ist anzuschauen. Etwas machst, was dich ehrt, was Ewigkeitswert hat. Ja, wirklich zum Ruhm deiner Herrlichkeit, Jesus. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass mein Leben einen Unterschied ausmachen kann, Jesus. weil du in mir lebst, weil du durch mich wirkst und Großes tust. Jesus, ich gebe dir wirklich die Ehre und bete dich an von ganzem Herzen. Du bist so gut. Amen.